Also ist es nicht so, wenn ich jetzt eine Einladung bekomme zum BEM, dass mir der Arbeitgeber eins auf die Fresse hauen will, sondern es wird im Endeffekt geguckt, wie kann er meinen Arbeitsplatz attraktiver machen, beziehungsweise für mich anders gestalten, dass ich weniger krank werde.
Genau, das ist tatsächlich auch vom Gesetzgeber ein vorgegebenes Ziel. Es gibt da drei Ziele. Er sagt eben, der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass eben, wenn jemand jetzt gerade noch krank ist, dass er möglichst schnell wieder zurückkehren kann, also ihn dabei unterstützen. Wenn er jetzt gerade nicht noch krank ist, dafür sorgen, dass es nicht wieder eintritt, die Erkrankung. Und das Letzte ist eben das Erhalten des Arbeitsplatzes.
Semikolon Project Podcast, der Mutmach-Podcast. Spannende Geschichten und hilfreiche Tipps von besonderen Menschen. Offener Umgang mit seelischen und psychischen Erkrankungen. Gemeinsam können wir der Stigmatisierung den Kampf ansagen und neue Wege gehen.
Hallo und herzlich willkommen zum Semikolon Project Podcast. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin für dich heute auf Reisen gegangen. Ich bin heute nach Stellichte gefahren. Stellichte ist ein Ortsteil, wenn nicht der schönste Ortsteil von Walsrode, und bin hier zu Gast im Heim Dr. Kruse. Was das ist und warum ich in Stellichte bin, das erzähle ich euch gleich. Aber erstmal möchte ich euch meinen Gast vorstellen, beziehungsweise möchte ich euch den Menschen vorstellen, der mich hierher eingeladen hat. Und zwar ist das der Ole Fischer. Und was der hier macht und warum ich hier heute bin, das erfahrt ihr in diesem Podcast. Aber erstmal, hallo Ole.
Ja, erstmal vielen Dank, dass du hier ganz hergekommen bist ins kleine Dorf, Sven. Ja, ich freue mich sehr, dass ich eigentlich so ein bisschen mehr dein Gast bin, finde ich. Aber ja, gut.
Wir sind unser Gast. Ja. Stellichte ist schon das schönste Dorf im Stadtbild von Walsrode, würde ich sagen, oder?
Ich würde sagen, da erwischt mich ziemlich kalt, weil ich tatsächlich die Teile von Walsrode gar nicht so gut kenne. Also ich komme ja jetzt zweimal aus Höhe Verden hierher und habe eigentlich mit Walsrode gar nicht so viel zu tun.
Aber was es hier gibt, ist ein Schloss und eine schöne Kirche und einen schönen Ortskern, einen alten Ortskern und einen Kaffee.
Das ist richtig, ja, sehr idyllisch, und das Kaffee wird ja auch teils von unseren Betreuten sogar bewirtschaftet.
Das Heim Dr. oder fangen wir anders an, Ole, stell du dich erstmal vor und dann sprechen wir über das Heim Dr. Kruse. Mhm.
Ja, wie gesagt, Ole Fischer, ich bin, wir machen ganz dezidiert, ich bin 39 Jahre alt, Vater eines kleinen Sohnes und lebe in der Nähe von Verden. Bin hier am Heim Dr. Kruse seit 2019, damals aber noch mit einem kleinen Projekt, wo es eben eigentlich eher so um Arbeitszeitmessungen ging. Das ist dann ein bisschen größer geworden und dann letztendlich wieder gescheitert durch Corona. Meine Aufgaben haben sich dahingehend dann geändert, so dass ich immer mehr dann wirklich das betriebliche Gesundheitsmanagement hier gemacht habe.
Das berufliche Gesundheitsmanagement oder das berufliche Eingliederungsmanagement, das ist heute das Thema. Aber stell noch mal ganz kurz das Heim Dr. Kruse vor. Was ist das hier für eine Einrichtung?
Also wir sind eine Einrichtung für Menschen mit mehrfacher komplexer Behinderung. Die wohnen hier, also sind im Prinzip die Betreuten von uns. Deswegen haben wir auch Betreuer, also Fachkräfte, Heilpädagogen sind das. Und ja, wir haben jetzt hier 10 Gruppen, wo die letztendlich dann hier wohnen und dann betreut werden. Haben um die 170 Mitarbeiter.
Wir haben uns kennengelernt. Du warst zu Gast bei mir in der Selbsthilfegruppe in Walsrode, weil wir das Thema berufliche Eingliederung hatten. Beziehungsweise, das ist ja eigentlich auch ein Thema, was momentan in aller Munde ist. Betrifft ja ganz viele Menschen da draußen. Vielleicht auch dich, genau dich jetzt gerade. Und du hast uns da ein bisschen was erzählt, was das ist. Und ich fand, das war nachher eine ganz tolle Diskussion, weil irgendwie hatte jeder da was zu sagen oder jeder hat eine Frage an dich gehabt. Also ich fand das eine schöne Diskussion, die wir hatten. Und da habe ich dann die Idee gehabt, Mensch, lass uns doch mal einen Podcast machen, weil ich glaube, das betrifft halt auch viele Menschen da draußen, wenn die dann irgendwann eine Einladung zum BEM kriegen, BEM, also berufliches Eingliederungsmanagement. Und viele Menschen haben Angst davor oder viele wissen auch gar nicht, was erwartet mich da eigentlich. Und darüber wollen wir heute sprechen.
Ja, ich war tatsächlich auch überrascht, weil für mich war das ja eher so ein bisschen, um ein Netzwerk aufzubauen und eben zu gucken, wo kann ich denn die Menschen, die bei mir sind und eben vielleicht auch gewisse psychische Erkrankungen haben und in diesem Rahmen einer Selbsthilfegruppe oder ähnliches, Kontakte finden und von daher, ich bin da ja im Prinzip wirklich hingegangen, um euch kennenzulernen. Und dass dann so ein erhöhtes Interesse eben wirklich am BEM da war, da war ich ja gar nicht so drauf vorbereitet. Aber ich kann, um das gleich vorwegzunehmen, diese Angst davor sehr, sehr gut verstehen. Das liegt einfach daran, also ich hatte es gerade vor kurzem selber, dass ich eben selber zum BEM eingeladen worden bin.
Du wurdest zum BEM eingeladen?
Ja, genau. Das war cool. Letztendlich mein Chef zu mir gesagt, Mensch, du kannst dich ja schlecht selbst einladen, du hast jetzt auch schon eine gewisse Anzahl an Arbeits- und Fähigkeitstagen und dann lade ich dich jetzt ein. Lag einfach daran, ich hatte mehrfach eine Mandelentzündung und dann irgendwie nochmal hier eine Infektion und dann kommt das halt einfach mal zusammen von den Tagen tatsächlich. Und wir haben eben hier am Heimwerker Kruse auch gesagt, wir laden schon früher ein. Normalerweise ist der Arbeitgeber verpflichtet, ab 42 Tagen innerhalb von 12 Monaten einzuladen.
Zusammenhängt?
Nee, muss nicht zusammenhängen.
Okay. Kann eine Krankheit?
Es muss nicht die gleiche Krankheit.
Okay.
Das ist völlig irrelevant. Also irgendwie kommen 42 Tage innerhalb von 12 Monaten zusammen und dann sagt der Gesetzgeber, okay, jetzt ist der Arbeitgeber verpflichtet, einzuladen zum BEM. Bei mir waren es noch nicht so viele, weil wir gesagt haben, wir machen das jetzt schon ab 28 Tagen. Wir haben sehr, sehr hohe Krankheitsquote gehabt einfach das Jahr. So, dass es tatsächlich auch viele gibt, die ich momentan einladen muss. Und wir sehen einfach den Sinn da drin, dass wir eben sagen, okay, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist, können wir einfach schon mal mit den Leuten reden. Das Ganze ist sowieso freiwillig. Also das heißt, ich lade die ein und sage, erzähl denen auch gleich, Mensch, das ist freiwillig. Wir wollen damit erreichen, dass wir, falls es irgendetwas gibt, was bei der Arbeit eben auch darauf einwirkt, dass du eher krank wirst, dass wir da eben Abhilfe schaffen können, dass wir eben gucken können, wie können wir das ändern.
Also ist es nicht so, wenn ich jetzt eine Einladung bekomme zum BEM, dass mir der Arbeitgeber eins auf die Fresse hauen will, sondern es wird im Endeffekt geguckt, wie kann er meinen Arbeitsplatz attraktiver machen, beziehungsweise für mich anders gestalten, dass ich weniger krank werde.
Genau, das ist tatsächlich auch vom Gesetzgeber ein vorgegebenes Ziel. Es gibt da drei Ziele. Er sagt eben, der Arbeitgeber muss dafür sorgen, dass eben, wenn jemand jetzt gerade noch krank ist, dass er möglichst schnell wieder zurückkehren kann, also ihn dabei unterstützen. Wenn er jetzt gerade nicht noch krank ist, dafür sorgen, dass es nicht wieder eintritt, die Erkrankung. Und das Letzte ist eben das Erhalten des Arbeitsplatzes. So. Das heißt, erhalten heißt in dem Fall auch, er könnte auch zum Beispiel woanders hinversetzen, aber eben, dass überhaupt derjenige im Arbeitsleben bleibt, beim Arbeitgeber bleibt. Trotz alledem gibt es, und das muss man einfach so sagen, wenn ich Menschen, Mitarbeiter einlade, natürlich auch die Konstellation, und das ist meistens sprechen sich ja eher die negativen Sachen weiter, dass ich jemanden einlade, weil er auch schon jahrelang immer mal wieder krank gewesen ist. Also der ist eben dann schon 3-4 Jahre, hat er immer hohe Arbeitsunfähigkeitskrankenstatistiken. Und natürlich ist das so dieses, wenn ich jetzt krankheitsbedingt gekündigt werden sollte, dann fragt das Gericht immer als erstes, hat denn ein BEM stattgefunden? Und wenn der Arbeitgeber dann sagt, nein, was denn BEM? Dann ist die Kündigung halt nichtig. Also dann funktioniert das nicht. So. Und deswegen ist es natürlich so, dass immer wenn ich jemanden zum BEM einlade und sich das mal umgesprochen hat, da wurde dann jemand gekündigt, nachdem der BEM hatte. Ja, das kommt vor. Das ist klar.
Jetzt ist es ja so, ich werde ja nicht unbedingt aufgrund des Arbeitsplatzes krank. Das kann ja mehrere Ursachen haben. Das heißt, es kann familiär irgendwo dran liegen. Das kann daran liegen, dass ich halt irgendwo vielleicht körperlich Probleme habe. Natürlich kann es auch sein, dass der Arbeitsplatz irgendwie daran schuld ist oder den Mitarbeitenden, dass ich vielleicht gemobbt werde, dass ich vielleicht psychisch krank werde, dass ich vielleicht depressiv werde. Da gibt es ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wenn das jetzt privater Natur ist, wie kannst du dann dem Mitarbeiter helfen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage, genau. Also erstmal fragen wir natürlich, liegt es an uns? Das ist aber so das. Wenn das nicht der Fall ist, gibt es trotzdem Möglichkeiten zu unterstützen, weil wir sind ja durchaus daran interessiert, eine gute Fachkraft zu erhalten und eben ja vielen Zeiten auch zu vermeiden. Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, wenn wir zum Beispiel jemanden haben, der eine Hand nicht mehr gut benutzen kann, dann spricht man eben auch mit der Teamleitung, sagt, Mensch, der kann hier die Hand nicht mehr benutzen, welche Aufgaben gibt es, wo der vielleicht nicht mehr ganz so viel heben muss oder tragen muss. Dann kann man eben auch arbeitsorganisatorisch viel machen. Das hat jetzt nicht direkt mit der Arbeit zu tun, dass er jetzt da Handprobleme hat. So. Auch im psychischen Bereich. Also ich habe auch schon Mitarbeiter dahingehend beraten. Ein gutes Beispiel war eine Dame, die selbst tatsächlich auch Depressionen hatte und die mir dann erzählt hat, wie sie sich um ihre Kinder kümmert. Ne? Die hatten wohl auch schon Traumata oder verschiedenste Sachen leider. Und hat denen eben erzählt, die schickt sie dann da an, dann hat sie das organisiert und ähnliches. Und dann habe ich so am Ende des Gesprächs dann gefragt, und was machst du? Ziemlich nur an. Also ja, ich muss ja sehen, dass es meinen Kindern gut geht, so ungefähr. Das geht schon irgendwie.
Aber das ist ja ganz häufig, dass alleinerziehende Mütter oder auch Väter einfach sagen, ich kann das schon, ich schaffe das schon. Und sich dann total überfordern, weil die müssen sich ums Kind kümmern, die müssen sich vielleicht noch um die Eltern kümmern, die müssen sich um sich kümmern, die müssen sich um die Arbeit kümmern und. Irgendwann brechen diese Menschen ja zusammen.
Ja, genau. Also das ist das, da, was ich dann auch zu ihr gesagt habe. Ich benutze dann immer gerne das Beispiel vom Flugzeug. Weiß nicht, kennt man ja vielleicht, wenn jetzt die Sauerstoffmasken runterfallen und man ist da mit seinem Kind zusammen im Flugzeug, wem gibt man zuerst die Sauerstoffmaske? Sich selbst oder dem Kind?
Ich glaube, sich selber.
Genau. Weil das Problem ist eben, das Kind wird einem die Maske nicht überziehen. Im Normalfall schafft es das dann vielleicht nicht unbedingt. Und das ist eben ganz wichtig, dass wir eben auch als Eltern einfach irgendwo wenn wir zusammenbrechen, haben die Kinder davon auch nichts. Ne? So, also wir sind halt irgendwo die Grundlage. Und das habe ich ihr dann eben auch gesagt. Und die Dame hat sich dann tatsächlich entsprechend auch Hilfe geholt. Und wir haben alles drumherum versucht zu organisieren, dass sie dann auch einen freien Tag hatte, an dem sie halt eben zur Therapie gehen konnte. Haben da halt an den Diensten geschoben und ähnliches. Und das Schöne dabei ist dann auch, es ist super, wenn man mit den Kollegen darüber sprechen kann. Das kann nicht jeder. Und das muss auch nicht jeder. Weil das muss nicht jeder wissen. Und das ist ganz wichtig, auch dass beim BEM eben die Sachen nicht einfach irgendwie weiter kommuniziert werden, auch nicht an den Geschäftsführer, auch nicht an den Teamleiter, außer diejenige, die sagt, das ist okay. So. Aber da gibt es eben eine Datenschutzverordnung und so würde ich mit Straf von ich denen das
erzähle. Wie sieht's der Ablauf? Ich bekomme jetzt die Einladung von dir. Mhm. Da steht drin, hallo Sven. Ich lade dich ganz herzlich dann und dann zum BEM ein.
So in etwa, genau. Also zu einer Einladung ist man tatsächlich verpflichtet auch. Dann macht man erstmal ein sogenanntes Informationsgespräch. Da geht es überhaupt nicht darum, dass ich jetzt schon irgendwie alles in Erfahrung bringe, was mit dir ist, sondern ich erzähle dir tatsächlich erstmal vor allen Dingen, was sind die Ziele von BEM, was sind deine Rechte, also was freiwillig ist zum Beispiel.
Ist das Informationsgespräch auch verpflichtend für den Arbeitgeber?
Ja.
Okay.
Ja. Ich muss darüber informieren, was das BEM ist
Okay. Und
was ich damit bezwecke.
Okay.
Genau. Und da ist es dann eben auch so, dass du dann die Möglichkeit hast, jemanden mitzunehmen ins nächste Gespräch, also eine Vertrauensperson.
Das heißt, das erste Gespräch machen wir beide alleine. Mhm. Dann geht es einfach ins BEM-Gespräch. Da kann ich eine Vertrauensperson mitnehmen.
Genau, also du könntest dann ein Informationsgespräch sogar schon einen
dabei. Mhm, okay. So. Das kann auch eine private Person sein, die jetzt nichts mit der Einrichtung zu tun hat.
Korrekt.
Okay.
Ja. Das macht auch Sinn. Weil man ist ja schon irgendwo auch aufgeregt bei diesem Gespräch und vielleicht kann man sich in dem Moment dann auch nicht alles so merken und so. Also und es ist ja einfach nochmal dieses, ich finde es auch wichtig, dass jemand anderes dann nochmal wiedergeben kann, hat der Arbeitgeber da auch alles richtig gemacht. So.
Das heißt, ich kann auch einen Anwalt für Arbeitsrecht mitnehmen.
Das geht theoretisch, ja.
Genau. Ihr habt einen Betriebsrat vor Ort. Mhm. Kann ich die Gewerkschaftsmitarbeiter oder die Betriebsratsmitarbeiter auch mit ins BEM nehmen? Oder sind die automatisch dabei?
Ja, also Betriebsrat kann auch immer mit rein, genau.
Wir nehmen das doch als Beispiel mit der Frau, die sich ganz viel um die Kinder kümmern muss. Die kommt jetzt zu dem Termin, bringt vielleicht eine Mitarbeiterin mit oder den Bruder oder ihren Ehemann oder wen auch immer. Mhm. Also die kommt zumindest mit einer Begleitung zu euch ins Gespräch oder zu dir ins Gespräch. Wer ist denn von der Arbeitgeberseite dabei?
Ja, es ist im Prinzip ja der BEM-Beauftragte.
Also in dem Fall
bist du ich das schon.
Ja.
Und manchmal ziehe ich mir noch jemanden mit ins Team. Dafür muss ich aber auch den den BEM-Berechtigten, wie er genannt wird, also derjenige, der letztendlich Herr des Verfahrens eigentlich ist, sagt man sogar auch, den muss ich dann eben fragen. Da sage ich dann, Mensch, okay, du hast hier irgendwie was Muskuläres, wir haben hier eine Physiotherapeutin im Haus und die könnte da vielleicht nochmal genauer drauf gucken und dir auch da Ratschläge geben. Also man kann tatsächlich in dieses BEM-Team auch Menschen mit reinziehen, ob vom Integrationsamt, ob halt intern hier jemand, der eben fachlich da passt. Und das geht eben alles über die Einverständnis dann halt von den
mit. Ist im Endeffekt ein Vorteil, wenn ich mir jetzt noch eine Physiotherapeutin dazu hole, wenn ich Probleme mit der Hand oder mit dem Fuß oder wo auch immer habe, macht das ja Sinn.
Genau. Also wir haben das wirklich ihr wisst, was ich meine. Also wir haben das wirklich so gemacht, dass wir jemanden haben, die das so fest macht, die also fest in meinem BEM-Team drin ist die eben auch dann physiotherapeutische Begleitung am Arbeitsplatz nimmt. Also die würde dann auch mit dir jetzt hier mitlaufen und sagen so, hey, wie geht die Bewegung? Hier könntest du nochmal die Übung machen zwischendurch. Also die macht das wirklich so während der Arbeitszeit dann auch.
Cool.
Und das ist ja, man kriegt es ja nicht so wirklich schnell mal eben eine Physiotherapeutin.
Genau. Und dann ist es im BEM-Gespräch im Endeffekt so, dass der Arbeitgeber einen Vorschlag macht. Also du hast das Informationsgespräch, das lief ja schon.
Ja.
Das heißt, du weißt im Endeffekt schon Bescheid, um was es grob geht. Das heißt, du unterbreitest den Mitarbeitenden einen Vorschlag.
Genau, das sind dann Maßnahmenvorschläge.
Oder Maßnahmenvorschläge.
Genau. Und es wird immer alles protokolliert. Mhm. Das heißt also, ich schreibe ein Protokoll, das bekommt der BEM-Berechtigte. Und darin kann er dann eben auch erstmal nachlesen und sagen, Mensch, das ist richtig, waren die rechte Hand und nicht die linke. Wobei das kommt auch mal vor, dass ich vielleicht mal was falscher mache oder so. Aber das wird immer erst sozusagen unterschrieben, wenn er auch damit einverstanden ist mit dem Protokoll. Und in diesem BEM-Protokoll sind eben dann auch diese Abmachungen drin.
Wenn der Mitarbeitende jetzt sagt, okay, das ist ganz nett, Urlaub, was du mir da vorgelegt hast, aber ich würde es lieber so haben wollen, dann wird das im BEM diskutiert.
Genau.
Und dann hast du quasi die Vollmacht vom Herrn Dr. Kruse zu sagen, ja, das kann ich so umsetzen.
Ja, also bisher waren das immer Entscheidungen, die ich so direkt ohne Probleme treffen konnte. Genau. Also es gibt natürlich immer so arbeitsorganisatorische Sachen, wie wenn jetzt, wir hatten einmal eine Dame, die sagte so, ehrlich gesagt, habe ich am meisten eine psychische Belastung dadurch, dass ich halt nicht mehr, und das ist der einzige Zeitpunkt, wo ich meinen Freund sehen kann, weil der selbst LKW-Fahrer ist, den sehe ich nur am Wochenende. Und wenn ich dann wieder einspringen muss am Wochenende oder halt irgendwie arbeiten muss am Wochenende, das zerstört mir halt meine persönliche Beziehung. So. Und da haben wir es dann organisatorisch so hinbekommen, dass sie immer sichere Wochenenden hatte.
Entweder ist es dann so, wenn ihr euch geeinigt habt auf deinen Vorschlag oder von der Mitarbeitenden, dann wird das nochmal dokumentiert in dem Protokoll. Und dann wird das halt so umgesetzt, wie das besprochen wurde. Und dann arbeitet die Person ganz normal weiter.
Genau, also man passt dann halt letztendlich viel Organisatorisches und überhaupt Rahmenbedingungen halt an. Genau. Das ist eigentlich das, was man auch relativ schnell umsetzen kann. Sind auch andere Sachen möglich. Also wenn wir jetzt wirklich sowas haben, wie jemand hat Rückenschmerzen oder so, dann kann man auch irgendwie einen Stuhl besorgen, dann kann man den Tisch besorgen. Also so einfach Ausrüstungsgeschichten.
Das wäre doch gerade meine Frage so, ne? Wie ist denn das, wenn ich jetzt Rückenschmerzen habe und der Stuhl ist vielleicht doof oder der Schreibtisch wäre toll, wenn der höhenverstellbar ist, weil dann kann ich auch im Stehen arbeiten oder wie auch immer.
Genau, solche Sachen brauchen wir möglich und sind dann tatsächlich auch über Rentenversicherung oder Unfallkasse, je nachdem, was das für ein Fall ist. Ne? Also wenn wir jemanden haben, der sich halt irgendwie durch einen Arbeitsunfall zum Beispiel was mit dem Rücken getan hat, dann kann man auch über die Unfallkasse zum Beispiel gehen.
Ja. Ich fand das ganz spannend. Ich habe jahrelang im Außendienst gearbeitet und dann war es halt auch so, da hatte auch meine Mitarbeiterin, glaube ich, Mitarbeiterin was Probleme mit dem Rücken und die hat dann halt einen speziellen Sitz bekommen. Also so ein BEM-Gespräch, ich weiß es aus der Selbsthilfegruppe oder halt auch aus dem Freundeskreis, die sagen dann immer, oh nee, ich habe ein BEM, ich habe da gar keinen Bock zu. Weil du hast ja schon gesagt, es ist freiwillig und die sagen, oh, ich habe da gar keinen Bock drauf, gehe ich nicht hin. So.
Ja, ich glaube auch, abgesehen von der Angst, muss man ja trotzdem auch sagen, dass es einen auch nochmal konfrontiert mit dem, was man so hat.
Das ist so, ne? Man kann ja nicht weglaufen.
Ja.
Wie ist das, wenn ich jetzt im Krankheitsstand bin? Ich bin jetzt längere Zeit im Krankenstand. Gut, dann kommst du irgendwann auf mich zu und sagst, Mensch, Sven, du bist jetzt über 50 oder 60 Tage krank, am Stück. Wie geht's denn weiter? Das heißt, du würdest mich dann ja auch zu einem BEM einladen. Oder geht das nicht, wenn ich krankgeschrieben bin?
Doch, das geht auch. Das geht auch. Also es ist sogar tatsächlich für dieses, was sehr häufig genutzt wird, diese stufenweise Wiedereingliederung oder Hamburger Modell nennt man es. Da bekommt man ja vom Arzt verschrieben, okay, du kannst jetzt 2 Wochen 2 Stunden arbeiten, 2 Wochen 4 Stunden und so weiter und so fort. Also so ein bestimmter Zeitraum und eine bestimmte Stundenanzahl. Und das funktioniert nur, wenn du noch krank bist.
Weil dann der Träger, wo ich das Geld herbekomme, quasi
die Krankenkasse.
Die Krankenkasse in jedem Fall das Geld weiterzahlt.
Genau.
Und dann bin ich für euch eine kostenlose Arbeitskraft.
Das könnte man so sagen. Ja, faktisch ist das so. Allerdings sind da natürlich auch die Ansprüche und die Erwartungshaltung eine ganz andere. Ne? Also wenn du dann nach 1,5 Stunden sagst, du hast nochmal wenn 2 Stunden Tag, Leute, geht nicht mehr. Mein Rücken sagt nein, kann nicht mehr. Dann ist das auch in Ordnung. So.
Jetzt sieht die Realität ja oft anders aus. Das heißt, wir einigen uns auf 2 Stunden in der Wiedereingliederung. Und ich werde gleich voll eingesetzt, die Zeit rennt und ich stelle dann auf einmal fest, ey, ich habe ja schon 4 Stunden gearbeitet.
Nee, da achten wir hier drauf.
Also da wird wirklich drauf geachtet, genau. So mit dem Motto, ey, pass auf, du hast jetzt hier deine 2 Stunden voll.
Genau, also wir haben zum Beispiel mal einen Bandscheibenvorfall im technischen Dienst gerade. Ist offen kommuniziert, deswegen kann ich es jetzt auch hier so sagen. Und der Punkt haben diese 2 Stunden und da ist auch der Teamleiter oder dann die Vertretung gebrieft und die wissen halt, der wird noch 2 Stunden nach Hause geschickt.
Okay.
Aber das unterscheidet sich dann halt immer, wie ernsthaft und wie regeltreu machen das halt die Arbeitgeber. Da kann ich nicht für andere sprechen, gehe aber mal davon aus, dass es nicht überall so ist.
Also das, was ihr jetzt macht, das hört sich ja sehr human an, also auch für den Arbeitnehmer. Ich glaube, das ist nicht überall so, oder?
Ich habe schon von einigen Sachen gehört, wo eben auch ganz klare Regelverstöße einfach, also auch gesetzlich Sachen passiert sind, die kritisch sind. Ich sage auch im Gespräch, wo Sachen gesagt worden sind. Ne? Also es hat ja einen Grund, dass diese BEM-Gespräche eben häufig auch mit diesen Rückkehrergesprächen verwechselt werden. Das fängt ja schon da an, wenn ich mich hinwirze und sage, warum bist du krank? Sieh mal zu, dass du wieder gesund wirst. Und nicht vorher sage, hey, das ist freiwillig, dass wir hier sitzen. Das ist ein offenes Gespräch. Wir versuchen zusammen eine Lösung zu finden. So. Weil das eine ist ein totaler Unterschied.
Was ist das andere? Was ist das für ein Gespräch?
Das ist das Rückkehrergespräch. Da frage ich im Prinzip, wie sieht's aus? Wie lange bist du noch krank? Wann können wir wieder mit dir rechnen? So. Und das ist halt einfach was anderes.
Ich habe festgestellt, ich habe mit meinem Arbeitgeber 2-mal tatsächlich mit 2 verschiedenen Arbeitgebern offen und ehrlich gesprochen und habe gesagt, ich habe eine psychische Erkrankung. Ich habe das beides mal sehr positiv erfahren, dass die Arbeitgeber zu mir gehalten haben und haben gesagt, okay, kurier dich aus, wird gesund, den Platz halten wir dir frei. Das erlebt ja nicht jeder so.
Ja, denke ich auch nicht.
Und von daher, es ist ja, glaube ich, schon verständlich, dass auch eine gewisse Angst da ist, wenn dann der Brief kommt vom Arbeitgeber, wo dann draufsteht, Einladung zum BEM, wo die Leute dann sagen, ach scheiße, ich muss da jetzt hin und ich habe Angst. Und ich bin eh schon depressiv oder ich habe Angst, Panikzustände. Und dann muss ich da jetzt noch hin. Muss ich über meine Krankheit reden?
Natürlich würde es dann denjenigen helfen, der ernsthaft gutes BEM machen würde, wenn du über deine Krankheit sprichst. Aber grundsätzlich ist es auch einfach möglich, zum Beispiel über ärztliche Gutachten oder ähnliches, die ich als BEM-Beauftragter nicht sehen muss. Die können auch einfach zum Beispiel an einen Betriebsarzt weitergegeben werden. Und der Betriebsarzt sagt dann, der Sven, der kann noch Folgendes tun. Der kann noch, weil er Sozialangst hat, von zu Hause aus arbeiten. So. Also dafür muss ich nicht wissen, dass eine Depression oder ähnliches da ist, sondern ich muss nur wissen, was kannst du.
Okay. Gut, das ist ja interessant, sowas zu wissen. Ne? Also das heißt, bin ich jetzt ehrlich zu dir und sag, du pass auf, ich leide an den und den Erkrankungen. Oder holst du dir denn die Information über den Betriebsarzt?
Genau, das frage ich immer gleich am Anfang. Möchten Sie über die Erkrankung sprechen? Würde mir sehr helfen, weil ich weiß dann, woran sind wir. Ich darf sowieso nicht weiter sagen. Aber wenn dem nicht so ist, gibt es auch die Möglichkeit, wir können das mit dem Betriebsrat zum Beispiel machen, dass der sich das anguckt. Und ja, das haben wir jetzt schon zweimal gehabt in der zeitlichen.
Das heißt, wenn wir beide jetzt das BEM-Gespräch führen, hier und heute jetzt, würdest du das nachher dokumentieren?
Ja.
Wir beide unterschreiben das und kein anderer sieht das.
Korrekt.
Das heißt, du gehst jetzt nicht zu deinem Geschäftsführer oder so einem Inhaber und sagst, hier, das ist die Auswertung vom BEM-Gespräch, sondern das bleibt alles nur bei uns.
Ja, zum einen würde ich mich da strafbar machen und zum anderen verliere ich auch das Vertrauen.
Okay.
So von den Mitarbeitern. Also das spricht sich herum, wenn ich einfach irgendwas erzähle. So.
Also bist du ja auch ein Stück weit Vertrauensmitarbeiter.
Könnte man so zeigen, ja.
Weil wenn ich jetzt zu dir komme und dir mein Leid klage, was ich für Probleme, nehme das Beispiel von der Dame, die sagt, die muss sich zu Hause um ihre Kinder kümmern und so weiter.
Mhm.
Das sind ja schon wirklich ganz enge, private Themen.
Korrekt.
Was für Tipps hast du noch so für die ArbeitnehmerInnen, die vielleicht ein BEM-Gespräch vor sich haben oder in Aussicht stehen haben, weil sie schon lange Zeit krank sind und die wissen, dass sie vielleicht demnächst eingeladen werden?
Also erstmal ist auf jeden Fall wahrzunehmen, tatsächlich. Wie gesagt, es gibt da Qualitätsunterschiede und auch sicherlich unterschiedliche Intentionen von den BEM-Vertretern, die das machen. Trotz alledem hat es eigentlich immer einen Vorteil, wenn man das zumindest wahrnimmt. Und dann eben wirklich zu gucken, machen die das vernünftig. Also sich da jemand mitzunehmen, der vielleicht das mitdokumentiert, ist immer eine gute Sache. Das fängt ja schon alleine, wie gesagt, damit an, erklären die mir, was das überhaupt ist, sagen sie mir, dass es freiwillig ist. Wenn solche Sachen nicht passieren, dann weiß man schon, dass es eigentlich, entweder haben sie keine Ahnung davon, was sehr schade ist, oder es ist eben bewusst so. Und dann, ist es schade.
Eine Sache, da habe ich auch, das war mein erster Podcast, glaube ich, den ich gemacht habe, über das Thema Mobbing. Und Mobbing ist ja ein Thema, das wird ja immer mehr, ob es jetzt Cybermobbing ist oder Mobbing vor Ort. Ist das bei euch auch ein Thema, Mobbing?
Ist grundsätzlich in der Branche ein Thema, ja.
Warum in der Branche?
Ja, das könnte man sich jetzt auch fragen. Wir sind ja eigentlich so ein bisschen eigentlich ein soziales Unternehmen, wenn man so will. Also wir machen ja was mit Menschen. Aber ich glaube, dass gerade da, wo es viel psychische Belastung gibt, dass da eben sowas auch auftritt. So ganz dahinter bin ich noch nicht, aber man sagt, dass wir durchaus im Vergleich zu Durchschnitt, also wenn man alle Branchen zusammennimmt, haben wir 6-mal so viel Mobbing.
Also jetzt, ihr seid ja keine, ich hab mich ja vorhin in die Nestung gesetzt, ich habe gesagt, ihr seid eine Pflegeeinrichtung. Vergleichbar mit Altenwohnheim oder was auch immer, das seid ihr ja nicht. Aber das ist die Branche schon da komplett, die du jetzt ansprichst, oder? Oder schon?
Ja, genau. Also da sind wir wieder zusammengewürfelt. Das ist ja nicht korrekt. Da sind wir wieder mit Pflege zusammengeworfen. Aber auch da ist ja eine sehr, sehr enge Zusammenarbeit mit Menschen halt in irgendeiner Form. Ne? Also ich glaube, dass das maßgebend in irgendeiner Form dafür ist. Ob das jetzt so diese emotionale Inanspruchnahme ist, die da viel ist, dass man halt viel gibt und dass da einfach Spannungen entstehen. Ich kann es dir nicht genau sagen, aber es ist halt einfach statistisch so, dass wir es leider sehr, sehr viel haben. In der Zeit, in der ich jetzt hier am Heim Dr. Kruse bin, sind es verhältnismäßig wenig echte Mobbingfälle gewesen. Ja, es gab Meldungen, aber es ist jetzt nicht, sind jetzt keine, man muss immer unterscheiden zwischen Mobbing und einem Konflikt. Das ist vielleicht nicht jedem so bewusst. Also ein Konflikt bedeutet im Prinzip, dass die beiden Seiten gleich stark sind. So. Was das Machtgefüge angeht. Das kann sein, weil sie in der gleichen Stellung sind. Die ist im Prinzip schon schwierig, wenn ein Vorgesetzter es ist, dann sind wir ja bei diesem Bossing letztendlich. Und es kann aber auch dadurch sein, dass ich mir andere zu Hilfe hole. Also, dass ich dann plötzlich zu dritt bin dazu. Oder mehr. Und ab da wird es eben zu Mobbing, weil eben dieses Gefüge nicht mehr gleich ist. Und viele Sachen sind tatsächlich eher Konflikte per Definition. Also wenn man jetzt in die Fachliteratur guckt, ist es so, dass eben Mobbing eigentlich erst dann passiert, wenn mindestens ein halbes Jahr innerhalb mindestens ein halbes Jahr und dann innerhalb von zwei Wochen immer eine bestimmte Anzahl von Mobbing-Handlungen passieren. Also sehr, sehr spät wird das erst wirklich als Mobbing bezeichnet. Viel, viel zu spät. So, ich meine, niemand möchte ein halbes Jahr lang das ertragen müssen. So. Genau, aber ja, ist Thema, gar keine Frage. Also wir haben eine Mobbing-Betriebsvereinbarung und eben auch ein Konzept dazu, eine Meldestelle und dann einen sehr klaren Umgang mit. Und unsere Mitarbeiter müssen auch tatsächlich alle, die unterschreiben, die Betriebsvereinbarung zum Mobbing.
Was besagt diese Betriebsvereinbarung?
Die sagt letztendlich aus, wie gehandelt wird, wenn ein Mobbingverdacht erhoben wird.
Mhm.
Weil ganz wichtig ist ja immer, es muss nicht derjenige unterscheiden können, ist das jetzt wirklich Mobbing? Weil Mobbing ist ja überall ein Wortgebrauch. Ne? Niemand kann das jetzt so sofort unterscheiden. Das heißt also, sobald ein Verdacht da ist, darf der gemeldet werden, wird dann eben sich angeschaut, ist das richtiges Mobbing, ist es nur ein Konflikt, und dann gibt es da eben unterschiedliche Ebenen, auf denen das geklärt wird. So, also wenn es zum Beispiel ein Konflikt ist, dann macht das eigentlich der Vorgesetzte.
Mhm.
So, wenn nicht der Konflikt mit dem Vorgesetzten wieder steht oder ja. Der Mobbing-Verdacht gegen den Vorgesetzten da ist. So, und bei allem anderen würde es dann eben, jetzt in dem Fall nicht tatsächlich auch Mobbingbeauftragter, würde es dann eben auch bei denen landen, und der guckt sich eben alle Seiten dann ganz genau an und
was kommt das nach Kriterien dann? Was kann die Konsequenz für den Mobber sein?
Das geht tatsächlich bis zur Kündigung, und wenn es dann in diesen Strafbereich reingeht, weil im Mobbing kann auch immer irgendwas sein, was strafbar ist.
Okay.
Dann ist es sowieso ja schon mal, abgesehen von dem Betrieblichen her, sowieso schon strafbar. Ne? Und dann brauchen wir gar keinen Mobbingprozess hier
machen. Also Mobbing ist eine Straftat?
Wenn sie per Tatbestand und man muss es eben auch nachweisen können, dann kann das eine Straftat sein. Also es gibt viele Mobbing-Handlungen, die einer Straftat entsprechen. Sexuelle Belästigung kann zum Beispiel ein Teil der im Mobbing sein. So, und das ist ja schon ausgehend davon schon Straftat.
Was sollten Menschen machen, jetzt gar nicht nur bei euch jetzt in der Einrichtung, sondern allgemein, die eventuell gemobbt werden? Wie sollen die mit Mobbing umgehen? Weil ich scheiße ja immer jemanden an. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt zu dir komme und sage, Ola, pass mal auf, ich werde von der Claudia gemobbt.
Mhm. Kann auch andersrum sein dann in dem Moment.
Na, genau. Sicherlich. Das heißt, ich scheiße ja in dem Moment erstmal die Claudia an, und die Claudia steht jetzt erstmal als Tatverdächtige, mehr oder weniger im Raum. Und du und dein Team, ihr guckt dann erstmal. Ist es denn wirklich so, dass die Claudia dann mobbt, oder was ist da los?
Genau. Genau. Also es ist ganz wichtig, dass man eben daran nicht sofort in die Tat geht und sagt, so Mensch, dafür kriegt ihr jetzt Nachmahnung oder so, sondern man muss eben wirklich sehr, sehr genau drauf gucken. Und da ist sehr wichtig, wenn man derjenige ist, der gemobbt wird, dass man darüber sehr genau, ja, ich sag mal, Tagebuch oder einen Report führt eben. Und dann kann man immer mehr und besser nachweisen, dass da eben wirklich sowas stattfindet.
Sich vielleicht auch anderen Mitarbeitenden anzuvertrauen und zu sagen, Mensch, die Claudia mobbt mich. Und könnt ihr da mal ein Auge mit drauf werfen, wie ihr das seht?
Sehe ich ein großes Problem dran. Weil es gibt so diesen Tatbestand der sozialen Ansteckung. Und genau zu dieser sozialen Ansteckung sollte es nicht kommen. Das bedeutet,
die Partei von der, die gemobbt wird, die verbünden sich dann gegen die Claudia.
Korrekt. Okay. Genau. Und da ist es eben so schwierig, weil wenn du jetzt von jemandem angesprochen wirst und sagst, Mensch, die Claudia, die ist ja total blöde, findest du das nicht auch? Und du bist mit dem eigentlich in einer guten
Beziehung. Jetzt, wo du sagst.
Ja, ja, aber du bist mit dem eigentlich in einer guten Beziehung. Dann ist es ja ganz schwer zu sagen, ich kann das selber nicht beurteilen. Ich möchte mich dazu nicht äußern und kläre es mit dir direkt oder wie auch immer, ne? Weil du möchtest ja auch die Beziehung zu diesem Menschen, der zu dir kommt, du ergreifst automatisch Partei, ganz schnell. Also die soziale Ansteckung ist sehr schnell da. Und die ist eben die Gefahr, weil ab da an nimmt das eine Dynamik auf, die sehr schwer nur noch in den Griff zu bekommen ist.
Weißt du, wie die dunklen Ziffer oder wie die aktuellen Zahlen sind im Bereich Mobbing am Arbeitsplatz?
Leider nein, jetzt nicht so auswendig, nein. Aber auch da, glaube ich, ist es so, dass viele leider eher das Unternehmen verlassen, als dass der Mobbingfall aufgedeckt
wird. Ja, das war jetzt auch mein Gedanke, dass man dann eher sagt, ich gehe dann mal lieber.
Ja,
ja.
Der Leidensdruck ist ja so stark und so schnell. Und tatsächlich auch nachgewiesenermaßen so, dass viele sich dann auch selber sagen, okay, vielleicht ist ja was daran, dass ich doof bin. tatsächlich.
Das glaube ich, dass man selber an sich zweifelt und sagt, ja, vielleicht bin ich ja wirklich schuld daran.
Ja. Oh, also. Ja. Und es ist halt eine schwierige Lage, weil sobald man sich in Anführungsstrichen outet, kann das Ganze ja auch eskalieren vom Gefühl her.
Ja,
es ist ja auch viel dann so mit Drohungen, wenn du zu den Leuten gehst oder so, oder ja, dir wird dann eh keiner helfen, so ungefähr. Und deswegen, also mein Ratschlag ist wirklich, wenn es sowas wie eine Mobbingstelle gibt, und die muss es ja jetzt geben, dann sich daran wenden. Es ist halt eben, man weiß es, glaube ich, nicht immer im Unternehmen. Also es muss halt gut kommuniziert werden im Unternehmen, wer ist dafür verantwortlich. Ja, sind wir bei dem sicher, wenn wir denen was melden, so ungefähr. Und das früh. Wirklich gut.
Klar, macht Sinn, absolut.
Einfach nur wenn man die Vermutung hat oder das Gefühl hat, da könnte irgendwie sowas Richtung Mobbing sein. Und bei uns hat es wirklich auch dahingehend schon Früchte getragen. Also auf mich ist auch ein Kollege zugekommen und hat gesagt, Mensch, hier in meinem Projekt, da geht mich irgendwie jemand an und das hatte ich noch nie so. Und wie soll ich denn damit umgehen und so? Und da konnte man das relativ schnell entschärfen, weil es da eben was gebracht hat, einfach direkt mit dem zu sprechen. Also der hat dann den nochmal direkt angesprochen und die Intention war nie, irgendwie zu mobben. So.
Okay. Du hast es gerade schon angesprochen, ich sag mal, in der Pflegebranche.
Da ist es halt einfach genau wie auch in der Pflege mehr. So, an meinem Feld. Das war das, was du jetzt nochmal.
Genau, wenn ich jetzt die ganze Geschichte Pflege und das, was ihr seid und alles zusammenfasse, Thema Alkohol und Drogen.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt einen echt stressigen Tag habe, ich meine, ich habe Zivildienst gemacht in der Lebenshilfe in Walsrode, wir haben damals auch mit euch zusammengearbeitet. Es ist ja schon sehr anstrengend, in diesem Bereich zu arbeiten, auch gerade mit alten Menschen oder mit psychisch kranken oder behinderten Menschen, wie auch immer. Respekt an die Menschen, die das machen. Also die haben meinen allergrößten Respekt. Aber da wird doch wahrscheinlich auch eine ganz hohe Alkohol- oder Drogenquote sein. Oder ist das gar nicht so?
Auch da sind wir, glaube ich, wieder bei sehr starken Dunkelziffern.
Mhm.
So. Weil das ist ja nun wirklich was trotzdem noch stark tabuisiert ist. Und
klar, weil im Arbeitsplatz oder Drogen am Arbeitsplatz.
Ja, hier noch besonders, weil die eine Aufsichtspflicht haben.
Stimmt, in der Pflege ja sowieso, klar.
Also von daher ist klar, dass da die Dunkelziffern besonders hoch sind, weil das wird halt keiner melden. Und ich denke, bei vielen Suchterkrankungen kann man ja trotzdem funktionieren und da merkt es keiner so richtig. Von daher, aber klar, es ist immer eine Möglichkeit, bei hoher psychischer Belastung leider das als Strategie zu nutzen. Darüber ist in Anführungsstrichen erträglicher, zu mal runterzukommen, wie auch immer, was für eine Intention man da hat. Also die Wahrscheinlichkeit, kann ich mir vorstellen, dass es bei uns höher ist, also insgesamt in der Branche höher ist, da wo einfach psychische Belastung hoch ist. Ja, das macht Sinn.
Du bist ja auf der Arbeitgeberseite.
Mhm.
Der Arbeitgeber hat dich ja beauftragt, das zu machen, was du machst.
Genau, sonst wirst du mein Chef doch selber.
Genau. Und du hast ja auch ganz oft mit Schicksalen zu tun. Und ist es da nicht irgendwie so eine Gratwanderung? So auf der einen Seite möchtest du ja für den Arbeitnehmer das Beste. Auf der anderen Seite sagt dein Chef, du pass mal auf, Ole, wir müssen den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in Spur kriegen. Da hängen ja auch immer Schicksale dran.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also es ist immer ein Balanceakt, gar keine Frage. Ja, aber also ich habe mir einfach als Prämisse selbst gesetzt, dass ich sage, ich mache das, was möglich ist.
Also du kannst hier ganz locker übers Gelände laufen und die Mitarbeiter, die hauen dich nicht um.
Bisher noch nicht. Bisher noch nicht.
Ja, okay. Aber ich glaube, das ist auch wichtig, dass man halt auch so einen ganz engen Draht zum Mitarbeitenden hat, oder?
Ja, klar. Auf jeden Fall.
Also gerade jetzt in deiner Position, glaube ich.
Ja. Also man muss sich schon auf viele verschiedene Charaktere einstellen. Und also es ist durchaus auch schon mal vorgekommen, dass ich mit Menschen hier zusammensitze, wo ich selber persönliche Konflikte mit dem habe, was die machen, denken oder wie auch immer, ne? Aber ich bin ja trotzdem da, um zu gucken, wie funktioniert das hier weiter. Und da sollten meine persönlichen Sachen halt eher zurückgestellt sein. Ne?
Ist wahrscheinlich auch schwer, wenn Freundschaften entstehen zu den Mitarbeitenden, ne? Und du dann irgendwann jemanden hast, mit dem du vielleicht abends Fußball spielen gehst oder so. und sagst, Mensch, Klaus, jetzt müssen wir mal reden.
Da müsste ich dann tatsächlich, müsste ich auch drüber nachdenken, ob ich das nicht jemand anderem machen müsste.
Ja.
Betreten.
Ja, das denke ich auch.
Das ist einfach ein Interessenkonflikt dann da.
Ole, ich sag ganz lieben Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wenn jetzt noch Fragen auftauchen sollten von den Zuhörenden und die sagen, oh, kannst du mir da nochmal helfen, kannst du mir da nochmal helfen? Gibst du denn Antworten?
Das würde ich wohl machen, ja.
Ja, sehr cool, das ist gut. Dann findet ihr natürlich die Mailadresse von Ole in den Podcast-Shownotes. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt und empfiehlt uns weiter. Ist vielleicht auch ganz wichtig, dieses Thema. Es betrifft ja ganz, ganz viele Menschen da draußen. Und vielleicht kennt ihr jemanden, der Hilfe braucht, dann empfiehlt uns weiter und schreibt uns. Da freuen wir uns drüber. Ole, ich sage mal ganz lieben Dank.
Ich habe zu danken.
Und ja, dir vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Das war der Semikolon Project Podcast für heute, dein Mutmach-Podcast. Du findest uns auch im Internet unter semikolonproject.de. Schau vorbei und unterstütz uns doch mit einem Like auf Facebook oder Instagram. Schön, dass es dich gibt.